ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek.
Wir sind Kai Küstner aus Dakar und Carsten Schmiester aus Hamburg.
Wie ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch, bin ich heute an diesem Sonntag aufgewacht mit den Eilmeldungen vom Fall der syrischen Hauptstadt Damaskus, vom Sturz des Diktators Bashar al-Assad, vom Siegeszug der islamistischen Aufständischen. Und mein erster Gedanke war, diese Entwicklungen sind so historisch, sie sind so einschneidend, so umwälzend im wahrsten Sinne des Wortes, werden auch Auswirkungen auf Russland, auf Putin, womöglich auf den Krieg gegen die Ukraine haben, dass dies nach einer Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien geradezu schreit.
Sie tanzen und feiern auf den Straßen. Syrerinnen und Syrer in der Hauptstadt Damaskus nach dem Sturz des langjährigen Diktators Assad. Sie reißen Assad-Plakate von den Wänden, stoßen Statuen vom Sockel und rufen Freiheit.
So schilderte unsere Korrespondentin für Syrien, Anna Osius, das, was da in der Hauptstadt Damaskus geschah. Der Schlechter Assad, der zehntausende Menschenleben auf dem Gewissen hat und mutmaßlich den Einsatz von Giftgas gegen die eigene Bevölkerung, ist also gestürzt. Und trotzdem löst dieser Sturz und die Flucht von Assad nun eine wahre Kaskade von Fragen aus und bringt vor allem eins mit sich: Unsicherheit. Einiges davon hoffen wir zumindest im Ansatz klären zu können. Mit dir, Carsten, zur aktuellen Lage gleich und mit unserem Experten, dem Politikwissenschaftler Nico Lange, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz, mit dem wir vor allem die Frage zu klären suchen, welche Auswirkungen das auf Russland hat, das ja neben dem Iran die wichtigste Schutzmacht von Diktator Assad, dessen Überlebensgarantie sozusagen lange war. Genau diese Frage hatten die Kollegen bei NDR Info heute auch schon dem ehemaligen deutschen Botschafter in Damaskus und heutigen Direktor des Deutschen Orient-Instituts Andreas Reinicke gestellt.
Russlands Stärke in der Region beruhte auch darauf, dass es den Ruf hatte, komme was wolle, es ihn unterstützen würde. Das hat es jetzt nicht gemacht. Also auch Russland ist nicht so stark, wie manche vielleicht gehofft haben.
So sieht es Andreas Reinicke und damit direkt zu dir, Carsten, und allem, was wir zu diesem Zeitpunkt über die Lage in Syrien eigentlich wissen.
Ja, genau wie dir ist es mir auch so gegangen. Um genau 3.57 Uhr piepte mein Handy heute Nacht. Das tut es immer nur dann, wenn Eilmeldungen rauskommen. In diesem Fall war es die von dpa und die hieß: Syriens Machthaber Bashar al-Assad hat die Hauptstadt Damaskus mit unbekanntem Ziel verlassen. Da wird man kurz wach und weiß, okay, wir haben es ja geahnt, dass es so kommt. Die Entwicklung sehr, sehr dynamisch seither. Die Eilmeldungen überschlagen sich auch weiterhin. Es gibt immer Neues. Also mal tief Luft holen und den Stand jetzt, du hast es ja gesagt, 14 Uhr an diesem Sonntag referieren. Danach kann man sagen, dass die Rebellen in Syrien eigenen Angaben, aber auch anderen Angaben zufolge die Kontrolle offenbar über die Hauptstadt Damaskus übernommen haben. Und das bedeutet eben, wie von dir angesprochen, das Ende der ja mehr als zwei Jahrzehnte andauernden Herrschaft. Man kann auch sagen Schreckensherrschaft von Machthaber Assad. Der hat die Hauptstadt Damaskus am frühen Morgen tatsächlich verlassen. Die Rebellen, die Aufständischen, wie immer man sie nennen darf und soll, drangen derweil in die Hauptstadt ein und haben dann die Befreiung dieser Stadt von Assad und von seinen Helfern offiziell gemacht. Man muss sich das nochmal vergegenwärtigen, das ist ja erst ein paar Tage her. Am 27. November, also vor ein paar Tagen, war dieser Bürgerkrieg in Syrien, der ja schon 2011 begonnen hatte mit der Offensive der Islamisten Allianz Hayat Tahrir al-Sham, plötzlich wieder aufgeflammt. Und sehr, sehr schnell haben die Aufständischen die Kontrolle über ganz viele Orte bekommen, weitgehend kampflos. Aleppo, Hama war der letzte große Sieg für sie letztlich vor Damaskus. Erst gestern, am Samstag, hatten dann die Rebellen die strategisch wichtige Stadt Homs auch noch eingenommen und sind dann auf Damaskus vorgerückt. Mittlerweile hören wir von dem Anführer Abu Muhammad al-Shulani, dass die Macht von diesem Rebellenbündnis friedlich übernommen werden soll. Öffentliche Einrichtungen in Damaskus, so heißt es wörtlich, werden bis zur offiziellen Übergabe unter Aufsicht des früheren Ministerpräsidenten bleiben. Das wurde mitgeteilt in sozialen Netzwerken, ebenso wie die Tatsache, dass Soldaten, also das Militär dort, nicht diesen Einrichtungen sich nähern dürfe, öffentlichen Einrichtungen. Sie dürfen auch nicht schießen. Das sei ihnen ausdrücklich verboten worden. Also ein Bemühen offenbar jetzt, die Eskalation zur Gewalt hin zu vermeiden. Der Ministerpräsident al-Jalali ist im Land offenbar geblieben, hat gesagt, er wolle kooperieren. Ob man ihn kooperieren lässt, das ist natürlich jetzt die Frage. Die Stimmung dort ist offenbar sehr aufgeheizt. Im Zentrum von Damaskus kriegen wir Berichte, dass Jubel ausgebrochen ist nach der Nachricht von Assads Flucht. Anwohner sind auf die Straße gegangen. Einige waren beim Gebet oder haben gebetet, einfach aus Dankbarkeit für das, was da passiert ist. Videos sind zu sehen im Netz, wo Leute auf Panzer klettern, wo sie singen, Fahnen schwenken. Also ein großer Jubel, nicht nur da, sondern auch in Istanbul, gleich nebenan, also in der Türkei. Dort leben ja immerhin 3 Millionen Syrer. Genau dasselbe dort, Jubel, Gesänge und Feuerwerk.
Stellt sich natürlich die Frage, wie reagiert die Welt sozusagen? Wie reagieren auch die Verbündeten von Assad?
Ja, da vor allem natürlich Russland. Für Russland ist das eine schlechte Situation natürlich. Moskau gibt sich, wir kennen das ja aus der Ukraine anders, in diesem Fall nicht gerade wortreich, kann man sagen. Es hieß relativ knapp vom russischen Außenministerium, ja, Assad, der bisherige Machthaber, habe seinen Posten und auch das Land verlassen. Nähere Angaben gibt es nicht. Russland sei in Kontakt mit den Gruppierungen, den Aufständischen sozusagen in Syrien, sehe aber seine eigenen Militärstützpunkte derzeit nicht in Gefahr. Erwähnt wird auch, dass Assad ausdrücklich eine friedliche Machtübergabe angeordnet habe. Russland habe sich an den Verhandlungen nicht beteiligt. Zugleich appelliere man nachdrücklich an alle beteiligten Parteien, auf Gewaltanwendung zu verzichten und alle Fragen der Staatsführung mit politischen Mitteln zu lösen. Vom Kreml selber gibt es keine Stellungnahme. Da wurde nur gesagt, ihr habt ja die Stellungnahme des Außenministeriums, mehr sagen wir nicht dazu. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man schon ernüchtert ist, schon enttäuscht ist. Ich lese von Diskussionen, die jetzt auch losgehen in Russland. Das Land hat ja seit 2015 Assad militärisch auch unterstützt, ihn an der Macht gehalten eigentlich. Jetzt geht offenbar in Russland eine Debatte los. Was für Fehler haben wir gemacht? Dass Fehler gemacht wurden, das wird offen zugegeben. Es gibt Leute, die jetzt bloggen und sagen, wir können uns weiter um die Syrer jetzt nicht mehr kümmern. Dazu fehlen uns die Mittel, auch natürlich, weil Russland so stark in der Ukraine gebunden ist mit seinen Mitteln. Aber Russland hat halt auch noch Militär dort, eine Luftwaffenbasis und einen Marinestützpunkt mit Kriegsschiffen im Mittelmeerhafen von Tartus. Das ist für Russland strategisch wichtig. Du hattest das am Freitag schon angesprochen und die fürchten natürlich jetzt in Moskau, dass ihnen diese strategischen Vorteile verloren gehen.
Aber dass die Ukraine Priorität haben würde, das war, glaube ich, absehbar. Ja. Wie reagieren denn diejenigen, die auf das Geschehen ja eher nicht unmittelbaren Einfluss hatten? Also wie reagiert man zum Beispiel in Washington oder auch in Berlin bei uns?
Fangen wir mal in Berlin an. Mittlerweile hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz zu Wort gemeldet, hat den Sturz von Assad als eine gute Nachricht begrüßt in seiner Erklärung. Er hat das damit begründet, dass Assad, Zitat, sein eigenes Volk auf brutale Weise unterdrückt, unzählige Leben auf dem Gewissen und zahlreiche Menschen zur Flucht aus Syrien getrieben habe. Jetzt kommt es darauf an, so Scholz, dass in Syrien schnell wieder Recht und Ordnung hergestellt werden. Geäußert hat sich auch Außenministerin Annalena Baerbock ein bisschen vorsichtiger. Die sagt zum Beispiel, und das können wir angesichts dieser dynamischen Lage ja nur unterschreiben, dass man im Moment nicht genau sagen kann, was als nächstes passiert in Syrien. Aber klar sei, so Baerbock, das Ende Assads bedeutet für Millionen von Menschen in Syrien ein erstes großes Aufatmen nach einer Ewigkeit der Gräuel des Regimes. Sie hat noch hinzugefügt, dass das Land aus ihrer Sicht natürlich jetzt nicht in die Hände anderer Radikaler fallen dürfe, egal in welchem Gewand sie daherkämen.
Und was mit den USA? Der künftige US-Präsident Donald Trump zumindest hat sich ja sofort zu Wort gemeldet.
Der hat sich zu Wort gemeldet, der aktuelle auch noch, Biden, wobei von Biden hieß es denn sehr diplomatisch, wie immer in solchen Fällen, man beobachte die Situation aufmerksam. Trump kann im Moment noch ein bisschen mehr sagen und das hat er auch getan. Zitat, Assad ist weg, er ist aus seinem Land geflohen, sein Beschützer Russland, angeführt von Wladimir Putin, war nicht länger daran interessiert, ihn zu beschützen. Das hat Trump auf seiner eigenen Plattform Truth Social gepostet. Russland und der Iran, sagt er, sind derzeit in einem geschwächten Zustand. Der eine, also Russland wegen der Ukraine und einer schlechten Wirtschaft, der Iran wegen Israel und militärischen Erfolgen Israels dort. Trump hat die Gelegenheit genutzt und Putin aufgerufen, jetzt den Krieg in der Ukraine zu beenden. So typisch Trump, ich kenne Wladimir gut, jetzt ist seine Zeit zum Handeln gekommen. China kann helfen, die Welt wartet. Soweit also Trump. Unterdessen hat sich noch das amerikanische Verteidigungsministerium kurz gemeldet. Da gibt es einen Beauftragten für den Nahen Osten, Daniel Shapiro, der hat gesagt, erstmal bleiben wir bei unserer Präsenz in Ostsyrien. Auch er hat an alle Gruppierungen in Syrien appelliert, Zivilisten, Minderheiten besonders zu schützen, internationale Normen zu respektieren. Man muss wissen, die USA haben eben auch noch Soldaten dort, etwa 900, vor allem im Nordosten des Landes. Ganz kurz noch, der Sondergesandte der Vereinten Nationen für Syrien hat sich auch geäußert, ein Norweger, Geir Pedersen. Der hat, was alle jetzt auch so tun, natürlich Syrer dazu aufgefordert, dem Dialog und der Einheit Vorrang zu geben. Das ist auch, glaube ich, jetzt wirklich eine große Herausforderung. Und beim Aufbau ihrer neuen Gesellschaftsordnung das internationale Völkerrecht und die Menschenrechte zu respektieren. So zusammengefasst die großen Reaktionen. Macron, der französische Präsident, hat sich geäußert, sagt, ich zolle dem syrischen Volk meinen Respekt. Ich wünsche Frieden, Freiheit, Einheit, so ähnlich klingt es auch aus London.
Das ist ja schon eine Menge an Reaktionen, die wir da haben. Und das war zusammengefasst von dir kompakt das, was wir wissen jetzt am Sonntag um 14 Uhr. Aber es gibt ja noch eine Menge offener Fragen, Carsten.
Ja, und darüber muss man auch genauso offen reden. Wir wissen eben vieles nicht, auch weil es sich so dynamisch noch entwickelt. Zuerst natürlich die Frage, wo ist Assad? Es gibt Spekulationen inzwischen über seine offenkundige Flucht. Er soll sich entweder nach Moskau abgesetzt haben oder vielleicht auch nach Teheran oder in ein anderes, in ein arabisches Land. Es gibt sogar Meldungen, dass ein Flugzeug mit ihm an Bord nach dem Start in Damaskus abgeschossen worden sein soll. Das alles überhaupt nicht nachzuprüfen im Moment. Ebenso wenig wie Berichte, dass die Familie von Assad schon in Moskau sein soll. Offen bleibt natürlich ganz klar auch, wie Wladimir Putin und der Iran jetzt reagieren. Wir haben es eben angesprochen, von Putin selber noch kein Wort. Das wird sehr entscheidend sein natürlich für den weiteren Ablauf der Ereignisse dort. Unklar ist es eben auch, wie es weitergeht mit den russischen Militäreinheiten dort. Dort sind Kampfjets, Hubschrauber stationiert. Es gibt diesen Hafen. Also da ist auch noch viel Potenzial für erneute Gewaltausbrüche. Genau was die Reaktion des Iran angeht. Der Außenminister hatte vor wenigen Tagen noch erklärt, man prüfe Truppenentsendung. Machen die das? Machen die das nicht? Man kann nur hoffen, dass das nicht passiert. Und am Ende natürlich dann die Frage, was passiert eigentlich jetzt mit den Millionen syrischer Flüchtlinge? Kehren sie in ihre Heimat zurück? Insgesamt sind fast 14 Millionen Menschen durch diesen Bürgerkrieg ja vertrieben worden. Gut 7 Millionen im eigenen Land auf der Flucht, also sogenannte Binnenflüchtlinge, die anderen 7 Millionen unter anderem ja auch bei uns in Deutschland. Und allgemein wird gedacht, dass die jetzt erstmal warten werden, was passiert in unserer Heimat. Die werden nicht sofort zurückgehen, sondern abwarten, wann ist es möglich, dort wieder sicher hinzugehen. Die meisten Flüchtlinge übrigens leben nicht in Deutschland, sondern in Ägypten, im Irak, in Jordanien, im Libanon, in der Türkei. Aber bei uns sind eben auch 700.000 Syrerinnen und Syrer als Flüchtlinge und Asylbewerber da. Und da wissen wir, wo die heute an diesem Sonntag hinschauen, nämlich in ihre Heimat.
Vielen Dank, Carsten, für diesen umfassenden Überblick. Du hast es angedeutet, der Sturz von Diktator Assad in Syrien, so sehr ja im Land zum Teil auch bejubelt wird, löst viele Unwägbarkeiten aus und vielleicht noch mehr Fragen. Zumindest einige davon versuchen wir jetzt zu klären im Interview mit dem Sicherheitsexperten und Politikwissenschaftler Nico Lange, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich fand es bemerkenswert, das hast du ja auch gerade gesagt, Carsten, dass Donald Trump, der in wenigen Wochen wieder US-Präsident sein wird, eine direkte Verbindung von Syrien zur Ukraine sofort gezogen hat, indem er kommentierte, Russland habe sein Interesse an Syrien wegen der Ukraine verloren. Einem Krieg, wie er sagte, der nie hätte begonnen werden sollen. Bevor wir aber darüber reden, zunächst die Frage an Sie, Herr Lange. Hätten Sie eigentlich damit gerechnet, dass das alles so schnell geht, was Syrien angeht?
Nein, ich habe damit nicht gerechnet. Ich muss auch gestehen, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass da etwas passieren könnte. Und das macht einen auch nachdenklich oder zumindest lässt einen das dazu verleiten, zu sagen, man muss bescheiden bleiben bei Einschätzungen und bei Erwartungen, weil man offensichtlich viele Dinge nicht sehen kann und auch nicht vorhersagen kann. Dass die Kämpfe gegen die Hisbollah, die Kämpfe gegen die Proxys im Iran, dass die regional Auswirkungen haben würden, das war, glaube ich, klar. Aber dass das so kommt in Syrien, ich kenne auch niemanden, der das so vorhergesehen hätte.
Hatte Sie denn auch überrascht, dass die Schutzmächte, also die Verbündeten von Assad, Russland und der Iran vor allem, dass die eigentlich ihrem Schützling Assad gar nicht mehr so richtig zur Hilfe kamen?
Ich glaube, das ist ja der Grund, warum überhaupt jetzt diese Dinge sich so entwickelt haben, weil die handelnden Akteure die Schwäche und das Abgelenktsein dieser Schutzmächte ausgenutzt haben. Das gilt für den Iran und die wirklichen Schläge gegen den Iran durch Israel, insbesondere ja auch die Ausschaltung von Schlüsselpersonal, Also es sind schlicht einfach einige Personen, die sich mit diesen Fragen beschäftigt haben, zum Beispiel bei den Revolutionsgarden, nicht mehr da. Und was Russland angeht, ist Russland offensichtlich mit seinen Ressourcen und auch mit begrenzten Möglichkeiten, was zum Beispiel Luftangriffe betrifft, in die Bredouille gekommen und konnte nicht mehr so eingreifen, wie es das vor einigen Jahren noch konnte, um Assad zu unterstützen.
Und was bedeutet das für Russland und seinen Machthaber Putin, dass es jetzt den Sturz ihres Schützlings Assad nicht verhindern konnte? Welche Auswirkungen hat das?
Na, zunächst mal muss man sich ja die Frage stellen, wer hat eigentlich so glasklar erkannt, dass diese beiden Schutzmächte nicht in der Lage sein werden, entscheidend zu handeln und hat auf diese Weise jetzt da die Dinge in Bewegung gesetzt? Da spricht ja vieles dafür, dass zum Beispiel die Türken ihre Hand da drin hatten. Was das für die weiteren Auswirkungen auf Syrien betrifft, ist noch gar nicht so richtig absehbar. Es scheint da jetzt regionale Gruppen zu geben, die an unterschiedlichen Stellen des Landes die Kontrolle übernommen haben. Wird das zu einer Aufteilung führen? Das sagen ja manche. Das ist schwer zu sagen. Wird Russland versuchen, zumindest in einem Teil des Landes, seine Basen aufrechtzuerhalten, um den Fußabdruck in der Region weiterhin zu haben? Wir haben ja auf diese Fragen im Moment noch gar keine Antworten.
Machthaber Putin hat ja, Sie haben es angesprochen, zwei wichtige Militärbasen in Syrien, die Luftwaffenbasis Khmeimim und eben den Hafen in Tartu, also den einzigen Mittelmeerhafen, den Moskau eigentlich besitzt bislang, also ein immens wichtiger Standort. Es ist aber noch nicht klar, ob Russland die überhaupt halten kann, oder?
Ja, das ist schwierig. Und das ist, glaube ich, auch ein echtes Problem und eine echte Niederlage für Russland. Russland hat sehr viel Aufwand betrieben, um Assad zu unterstützen, um diesen geopolitischen Abdruck dort zu behalten in der Region, hat diesen Hafen ja auch selbst in der Bedeutung immer wieder betont, weil Zugänge zu Häfen für Russland ein ganz wichtiger Aspekt sind im geopolitischen Anspruch, den es hat. Jetzt sieht es so aus, als hätten die Schiffe diesen Hafen verlassen. Und es ist also sogar unklar, ob überhaupt noch Militärbasen in Syrien bleiben können. Also das wäre für Russland schon ein sehr, sehr großer Misserfolg, der auch zeigt, Russland ist nicht unendlich stark und Russland kann nicht machen, was es will, sondern wenn andere agieren, wenn andere sich zur Wehr setzen, dann muss auch Russland sich zurückziehen.
Ist denn das auch noch auf einer anderen Ebene bedrohlich für Putin, dass sich auch andere, mit denen er zusammenarbeitet, also ich denke zum Beispiel an Mali, Zentralafrika und so weiter, dass die sich überhaupt nicht sicher sein können, dass er sie wirklich schützt am Ende?
Ja, das ist eine Überlegung, die naheliegt. Und man kann ja auch nur jedem raten, der sich mit den Russen einlässt und mit Putins Russland Geschäfte oder sicherheitspolitische Vereinbarungen macht, sich das genau anzusehen, was da passiert. Das ist kein Partner, auf den man sich verlassen kann. Und diese Botschaft geht, glaube ich, jetzt so oder so, egal wie es weitergeht, von diesen Bildern aus. Möglicherweise haben aber auch schon Partner in Anführungszeichen Russlands die Erfahrung gemacht, weil ja Waffen, Munition, Ausrüstung auch schon aus anderen Gegenden der Welt abgezogen worden sind, weil in der Ukraine so viele russische Ressourcen verbraucht werden.
Damit sind wir unmittelbar beim Krieg in der Ukraine. Der künftige US-Präsident Donald Trump hat bereits eine direkte Verbindung gezogen zu diesem Krieg. Hat das Auswirkungen, also das, was jetzt in Syrien passiert ist, tatsächlich Folgen für den Krieg in der Ukraine oder eher nicht?
Die rhetorische Botschaft Trumps ist ja, guck mal, Putin, du bist nicht so stark, wie du denkst und du kannst viele Dinge, die du eigentlich machen willst, nicht mehr tun, weil du in der Ukraine deine ganzen Ressourcen verwendest. Das ist jetzt ja als Botschaft, glaube ich, auch nachvollziehbar. Ich würde daraus aber jetzt nichts unmittelbar ableiten, was das heißt für einen Trump-Plan, für einen Waffenstillstand oder einen Frieden in der Ukraine. Zumal ja ein Nebenaspekt dieser Entwicklung in Syrien ist, dass Russland jetzt Truppen aus Syrien abzieht und diese dann sicher im Gebiet Kursk und in der Ukraine einsetzen wird, wo dann sonst. Das wird ja die Situation auf dem Schlachtfeld für die Ukraine nicht verbessern. Und möglicherweise ist das ja auch eine bewusste Ressourcenentscheidung der Russen, zu sagen, wir brauchen unsere Piloten, unsere Bomben, unsere Raketen, unsere Flugzeuge, auch unsere Luftverteidigungssysteme, die waren ja in Syrien von hoher Bedeutung, insbesondere die S-400. Wir brauchen die jetzt, um diesen Krieg gegen die Ukraine zu gewinnen. Also das könnte ja einerseits eine Schwäche sein, dass man in Syrien sich nicht durchsetzen hat können als Russlands, aber andererseits könnten die das umdrehen und noch eine stärkere Position gegen die Ukraine aufbauen mit den frei werdenden Ressourcen.
Wissen wir denn, von wie vielen Ressourcen wir da eigentlich sprechen?
Na, das ist schwer zu beurteilen, aber insbesondere die Luftverteidigungssysteme und die russische Luftwaffe, die haben ja im gesamten Syrienkrieg eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und dass die jetzt nicht so eingesetzt werden konnten, das hat ja, glaube ich, auch denen, die da jetzt vormarschiert sind, den unterschiedlichen Gruppierungen, das überhaupt ermöglicht. Aber Luftverteidigungssysteme und Luftwaffe spielen ja auch in der Ukraine eine große Rolle. Und Russland hat da ja immer noch die Möglichkeit, Gleitbomben, Raketen relativ ungehindert abzufeuern. Also da könnte das schon die Lage der Ukraine verschlechtern, wenn jetzt diese Ressourcen aus Syrien noch kommen. Ich glaube, die Anzahl der Bodentruppen ist jetzt nicht so, dass die einen entscheidenden Unterschied machen könnten.
Das heißt aber trotzdem, wenn wir das zusammenfassen, wir kommen dem Frieden in der Ukraine damit nicht näher, mit dem, was jetzt in Syrien passiert ist.
Naja, das weiß man nicht. Also die militärischen Auswirkungen sind so wie beschrieben, aber das ist schon für Putin und sein Regime und seine Geopolitik der letzten Jahrzehnte ein echtes Problem, dass er jetzt da einen Rückzieher machen muss in Syrien. Und das nehmen ja auch alle wahr. Ich meine, er kontrolliert die Medien in Russland, aber trotzdem kriegen das ja alle mit. Also dieser Nimbus der großen Stärke und der Unbesiegbarkeit und auch dieser Nimbus, dass Russland, wenn es will, allen auf der Nase herumtanzen kann, das war ja bei Syrien auch immer ganz wichtig, der hat jetzt schon sehr stark gelitten. Und das wird, glaube ich, auch eine Weile brauchen, bis Putin das verkraften kann. Ist schwer zu sagen, was für Auswirkungen das hat auf die weiteren Entwicklungen sozusagen von Russlands geopolitischen Ansprüchen insgesamt.
Zum Schluss nochmal, Herr Lange, ein Blick nach Syrien selbst. Die Frage aller Fragen lautet ja so ein bisschen, wie geht es da jetzt eigentlich weiter? Wir bezeichnen die, die jetzt die Hauptstadt Damaskus eingenommen haben, der Einfachheit halber als islamistische Aufständische. Der eigentliche Name lautet Hayat Tahrir al-Sham. Wissen wir genau, um was für eine Gruppe es sich da handelt? Das waren ja mal radikale Islamisten, geben sich heute gemäßigter. Wissen wir, wer das ist und wissen wir eigentlich, was von denen zu erwarten ist?
Also meine ehrliche Antwort ist, ich kann das nicht genau einschätzen. Und ich bin auch skeptisch bei den Aussagen von einigen, die jetzt schon genau zu wissen glauben, was da passiert und wie es passiert. Es ist ja in so einer Situation, nach so einem langen Krieg in Syrien, glaube ich auch wahrscheinlich so, dass da sehr viele unterschiedliche Gruppierungen, also Islamisten in unterschiedlicher Radikalität, auch andere, sich erstmal gegen Assad zusammengeschlossen haben. Und das Ziel war, Assad wegzubekommen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man sich jetzt einigen kann, wie man jetzt eigentlich konstruktiv etwas aufbaut. Und dann gibt es ja in anderen Regionen Syriens ganz andere Gruppierungen, die auch teilweise andere Unterstützer haben. Deswegen ist das wirklich, finde ich, zum jetzigen Zeitpunkt, auch weil die Entwicklung so plötzlich kam, sehr, sehr schwierig einzuschätzen, wie das da weitergeht. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, wir Europäer haben in dieser Region, obwohl wir immer gesagt haben, man muss gegen die Fluchtursachen kämpfen und wir haben da Interessen in der Region, spätestens seit der großen Flüchtlingswelle, wir haben ja kaum Instrumente, um da wirklich einzugreifen. Haben wir mit den Golfstaaten besprochen, wie wir gemeinsam eine Politik entwickeln können gegenüber Syrien? Haben wir eigentlich in der EU oder bei den E3, die ja mit dem Iran damals dieses Abkommen verhandelt haben, das gescheitert ist, haben wir da eine gemeinsame Position? Also ich kann noch nicht so richtig erkennen, wie wir da eigentlich mitgestalten wollen. Aber die Folgen dessen, was da passiert, die werden ja sehr stark auch uns Europäer betreffen. Also das finde ich misslich, dass wir als Europäer im Moment gar keine Möglichkeiten haben, damit zu gestalten.
Herr Lange, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und das war's für diese Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien zum Sturz des syrischen Diktators Assad. Es verabschieden sich Kai Küstner aus Dakar und Carsten Schmiester aus Hamburg. Streitkräfte und Strategien gibt es dann planmäßig, wenn die Welt sich wie gewünscht weiterdreht und nicht noch schneller wird, am kommenden Dienstag. Bis dahin, tschüss und eine gute Zeit.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos. Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.